Sie hören Kontrafunk aktuell. In den letzten Tagen ist die Situation im Libanon und dem gesamten östlichen Raum in einem dramatischen Maß eskaliert. Das Vorgehen der israelischen Armee gegen die radikal-islamische Hisbollah im Libanon und seiner Hauptstadt Beirut trifft auch viele Zivilisten. Die Drohung des Iran, Vergeltung zu üben, destabilisiert die Lage ebenfalls. Das ohnehin sehr fragile Staatswesen des Libanon droht einmal mehr in einem Bürgerkrieg zu zerbrechen. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um mit dem Journalisten Dirk Pohlmann zu sprechen, der sich seit Jahren mit dem Libanon, aber auch mit dem östlichen Raum beschäftigt. Herzlich willkommen, Herr Pohlmann.
Ja, guten Tag.
Herr Pohlmann, in der Debatte um die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und den vom Iran finanzierten radikal-islamischen Bewegungen Hamas und Hisbollah wird eine Frage immer wieder gestellt. Sind die Angriffe und das militärische Vorgehen der israelischen Armee angemessen, um den Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 zu sühnen?
Angemessen ist eine schwierige Kategorie. Die Frage ist, welche der Aktivitäten der Israelis sind zielführend für was? Also was ist eigentlich die Endabsicht, die dahinter steht? Und das muss man, glaube ich, nüchtern betrachtet so sehen, dass Israel eine Politik fährt, das heißt die Politik der Regierung Netanyahu. Netanyahu hat seit dem 11. September, den er als gute Gelegenheit sogar bezeichnet hat, weil die Amerikaner einsehen, wer ihr wahrer Feind ist und man jetzt gemeinsam dagegen vorgehen kann, über den Irakkrieg, den man könnte sagen, beworben hat, dass die Amerikaner sich dort reinbegeben, über den Krieg, den Geheimkrieg, also Timber Sycamore hieß das, gegen Syrien, dann auch Libyen. Also das heißt, überall dort hat Israel eine Rolle eingenommen, dass Israel dafür plädiert, dass jegliche Aktivität, die der israelischen Regierung nicht gefällt, also der nicht zu ihren strategischen Zielen passt, mit größtmöglicher militärischer Macht zu begegnen. Die Art und Weise, wie Israel vorgeht, ist nur möglich in einer Position der absoluten strategischen Überlegenheit, dadurch, dass es quasi unbegrenzt von den USA mit Waffen ausgestattet wird und ja Nuklearmacht ist, mit irgendwas zwischen 200 und 400 Sprengköpfen aller Baureihen, die es wohl gibt, also von Neutronenwaffen über Mini-Nukes, über größere Kernwaffen, auch bis zu anderen, die noch unbekannt sind, wo auch gerade drüber geredet wird. Und das macht sich bemerkbar. Also das heißt, als es losging mit dem Konflikt, gab es viele Stimmen, die gesagt haben, was macht Israel da? Und Netanyahu hatte ja große Probleme intern im Land. Aber er hat jetzt einen erfolgreichen Krieg geführt. Er hat die Hamas quasi enthauptet. Er ist mit den gleichen Methoden jetzt im Libanon unterwegs und er hat das ja auch gesagt in Ansprachen. Wir führen Krieg und wir gewinnen ihn. Das ist die israelische Methode und insofern gibt es keine Frage, was angemessen ist. Es ist alles angemessen, was zum Sieg führt.
Es wird Israel ja vorgeworfen, dass sie den gesamten östlichen Raum in den Krieg ziehen wollen. Aber es ist auffällig, dass praktisch kein anderes arabisches Land in irgendeiner Form wirklich sehr laut, sehr deutlich, sehr, sehr intensiv gegen das vorgeht, wenigstens argumentativ vorgeht, was Israel gerade militärisch dort vollführt. Kann es sein, dass die anderen Staaten sich zurückhalten, beziehungsweise dass im nahöstlichen Raum die anderen Staaten Ruhe geben, aus Angst ebenfalls in einen Krieg hineingezogen zu werden, oder weil sie mehr oder weniger erfreut hinnehmen, dass Israel einen Störenfried dort im Nahen Osten beseitigt?
Ja, also man muss auf jeden Fall, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Israel erfolgreich in den ganzen Aktivitäten, die ich eben aufgeführt habe, in der Lage war, die Amerikaner für sich arbeiten zu lassen. Und das ist die Vermutung, die es jetzt auch gibt. Die Regierung Netanyahu, der ja auf dieser Erfolgswelle seiner Kriegführung reitet, hat eine Chance, nämlich diesen Krieg auszuweiten und die Amerikaner mit reinzuziehen. Das ist nicht amerikanisches Interesse. Es gibt zwar eine unglaubliche Nähe der amerikanischen Kongress- und Repräsentantenhaus und Senat mit Israel, was man daran gesehen hat, dass diese sehr militante Rede von Netanjahu 58 Mal mit stehenden Ovationen unterbrochen wurde. Aber das Pentagon, Verteidigungsministerium und auch das Außenministerium ist nicht auf dieser Linie. Die arabischen Staaten halten sich zurück. Es gab ja eine Annäherung zum Beispiel mit Saudi-Arabien. Aber da gibt es neue Verwerfungen, weil zum Beispiel der alte Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten ist angesichts der Situation in Palästina überhaupt nicht mehr wichtig. Also der Iran, es gab ja ein von den Chinesen initiiertes Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, was man nicht für möglich gehalten hätte. Und dann ist eben eine neue Entwicklung eingetreten, die wir in Deutschland gar nicht mitbekommen haben. Ich habe jetzt geschaut, die einzigen, die darüber berichtet hatten, war Telepolis. Am 5. Oktober hat es ein Erdbeben der Stärke 4,5, 4,6, irgendwas in dem Dreh, im Iran gegeben. Und das Ganze ist ausgelöst worden in 10 Kilometer Tiefe neben einer Nuklearanlage. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel in indischen Medien, da können Sie eine ganze Menge darüber finden, darüber geredet wird, ob der Iran vielleicht jetzt schon zur Nuklearmacht geworden ist. Denn durch diese Aktivitäten, also das heißt durch diese Kriegführung Israels, ist die einzige Möglichkeit, die dem Iran bleibt, ist selber Nuklearmacht zu werden. Und dafür gibt es unterschiedliche Stellungnahmen, wie lange das gedauert hätte oder dauern würde. Also der amerikanische Außenminister Blinken hat selber gesagt, eine Woche, zwei Wochen eventuell. 90% angereichertes Uran sei im Iran bereits vorhanden. Das haben einige Experten gesagt. Unterhalb der Oberfläche ist gerade in den USA die Frage, dass geheimdienstlich versucht wird festzustellen, ob das stimmt, ob der Iran mittlerweile so weit ist. Wir haben ja von beiden Seiten, vom Iran und von den Israelis, die Ankündigung, dass man mit großer Härte jeweils auf die andere Seite reagieren wird. Und dann ist erstmal wenig bis nichts passiert. Und jetzt ist weder Blinken noch Biden sind zu diesem Rammstein-Format unterwegs, wo sie eigentlich hingehen wollten. Beide, also auch der Außenminister. Und zwar deswegen, weil sie offizielle Begründung sich mit dem Hurricane in den USA beschäftigen. Das ist die Frage, was der Außenminister damit zu tun hat. Biden könnte man noch einsehen. Aber da ist etwas unter der Oberfläche und das wird bei uns nicht berichtet, ist aber eine entscheidende Frage, ob der Iran mittlerweile nuklear ist. Es ist seine beste Möglichkeit, seine Position zu bewahren. Für den Fall, dass der Konflikt tatsächlich sich ausweitet, gibt es ja die Möglichkeit des Iran, die Ölzufuhr Richtung Westen abzuschneiden oder mindestens extrem zu behindern. Welche wirtschaftlichen Folgen das hätte, das können wir uns gar nicht richtig ausmalen. Da bin ich auch kein Spezialist für. Wenn man das liest, ist es eine Katastrophe, die sich daraus ergeben wird für die Weltwirtschaft. Das ist jetzt alles auf dem Tapet und muss bedacht werden bei den Entscheidungen, die man jetzt trifft, auch wie man auf Israel eingeht. Das heißt, Netanjahu wird es mit amerikanischem Staatsapparat zu tun haben, der überhaupt nicht mehr in dieselbe Richtung gehen will wie er selbst.
In dem Zusammenhang wurde ja auch viel darüber spekuliert, ob die israelische Armee genau diese Atomwaffenproduktionseinheiten oder überhaupt dieses gesamte System an Anlagen angreifen wird oder iranische Ölanlagen oder Ölverladeanlagen, um Iran ökonomisch zu schwächen. Können Sie sich vorstellen, dass Israel tatsächlich diese ja tief in den Bergen gelegenen Anlagen zur Atomwaffenproduktion beziehungsweise das Atomprogramm Irans direkt anzugreifen, weil das würde den Iran ja am Markt treffen. Können Sie sich das vorstellen, dass Israel das wirklich riskiert?
Also ich betrachte jetzt nichts unter moralischen Gesichtspunkten, sondern rein unter pragmatischen Gesichtspunkten. Für Israel würde es nur dann Sinn machen, wenn man mit so einem Schlag die Gefahr einer Nuklearwaffe aus israelischer Sicht beseitigen könnte. Wenn sie weiter sind, ist es die Einladung zu einem heftigen Gegenschlag der Iraner, die ja über Hyperschallwaffen verfügen. Auch das ist eine Frage, diese 180 bis 200 Raketen, die abgeschossen wurden, gerade von den Iranern, wie viel davon wirklich durchgekommen sind und ob es Hyperschallraketen bereits waren, ist unklar. Auch das aus der Sicht der arabischen Staaten wichtig. Während die Iraner militärische Ziele unter Feuer genommen haben, machen die Israelis das, was sie auch in Gaza gemacht haben, nämlich die Städte mit den Wohnhäusern platt. Immer mit der Begründung dahinter, darunter daneben sind Einrichtungen der Hisbollah oder eben Hamas in Gaza. Also das heißt, ob ich mir es vorstellen kann, ja, denn auch Trump hat in seiner Wahlkampfveranstaltung gesagt, Biden zögert die Nuklearanlagen. Es geht ja hier in erster Linie erstmal um die Anreicherung. Das war der Blickfeld, was wir bisher hatten, anzugreifen. Er ist dafür, die anzugreifen, so viel auch zu der Auffassung, dass Trump der Mann des Friedens in den USA ist. Biden hat gesagt, nein, weder Erdölanlagen noch die Nuklearanlagen. Die Frage auch, wie zurückgeschlagen würde, ob dann zum Beispiel auf Saudi-Arabien das auch in Zielbereich für die Iraner gehen würde, wenn sie ihr zum Beispiel Saudi-Arabien sich an die Seite der USA stellt. Das ist alles im Moment im Fluss, weil wenn es stimmt, dass der Iran es weiter ist, dann wäre ein Angriff auf diese Anlagen die Einladung zum Desaster. Ich denke, was uns fehlt, ist diese Berichterstattung. Das ist ganz merkwürdig, dass ich mich an indische Zeitungen halten muss, um dazu etwas zu lesen zu können. In unseren Großmedien und in den öffentlich-rechtlichen war über diese Sache überhaupt nichts zu sagen. Es ist natürlich in gewisser Weise spekulativ, aber Nuklearwaffen haben in der seismischen Kurve, wenn man das anguckt, Spezifika, wo man genau sehen kann, ob es sich um eine Nuklearexplosion gehandelt hat oder um eine Sprengstoffexplosion. Eine Sprengstoffexplosion ist ja eine chemische Explosion und die hat eine Form, also der Graph sieht aus wie eine Zitrone ungefähr. Und bei einer Nuklearexplosion sieht es wie ein Dreieck mit der Spitze nach rechts aus. Also das heißt, ganz am Anfang ist der Zacken bei weitem am stärksten und geht dann runter. Ich habe gesucht und nichts gefunden zu diesem Erdbeben im Iran, wie dort die seismischen Kurven aussehen. Das wäre eine gute Möglichkeit, das zu sehen. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor im Moment. Wie weit ist der Iran? Das heißt auch, die Drohung vom Iran muss dann ernst genommen werden. Und die Gefahr ist, dass wirklich der Nahe Osten explodiert, was ebenfalls nicht im Interesse der USA ist. Sie haben die Ukraine als Baustelle, sie haben Israel als Baustelle. Die Attitüde der jungen Bevölkerung in den USA gegenüber Israel hat sich dramatisch geändert. Die Leute, die für Israel einstehen, ist der ältere Teil der Bevölkerung, bei den jungen Leuten nicht, ist insgesamt abnehmend. Und ihr wahrer Gegner ist ja China. Das ist der strategische Gegner. Sie sind in einer Situation, wo das strategische Pushen der Netanyahu-Regierung nicht im Interesse der USA ist. Es ist sehr kritisch und auch sehr gefährlich. Abgesehen von diesen rein pragmatischen Fragen, könnte man auch pragmatisch fragen, wo Israel eigentlich auf lange Sicht hin will. Also ob so ein Satz wie der Tod von 40.000 Palästinensern in Gaza, vielleicht sind es 200.000, also 40.000 sind die gezählten Leichen, wird den Frieden in den Nahen Osten bringen, ist eine Aussage, ob man die vernünftig findet. Welche Art von Sicherheit will eigentlich Netanyahu seiner Bevölkerung versprechen für den Fall, dass der Iran mittlerweile Nuklearmacht ist?
Im Nahen Osten droht ein großer Krieg. Über das gegenwärtige militärische Vorgehen der israelischen Armee gegen Hamas und Hisbollah und damit auch gegen den Iran, über die hochexplosive Gesamtlage im nahöstlichen Raum haben wir uns mit dem Journalisten Dirk Pohlmann unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pohlmann.
Ja, vielen Dank für die Anfrage.